Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.
Beat It, Thriller, Billie Jean, Off the Wall. Riesenhits eines Künstlers, den man zu Recht als Megastar bezeichnen kann, weil wir ihn alle kennen, Michael Jackson. Und damit herzlich willkommen zu einer etwas ungewöhnlichen Folge von Freisprechen, denn heute gibt es keine allgemeinen Tipps, sondern wir beleuchten mal einen ganz konkreten Fall. Leaving Neverland war eine Dokumentation, die für viel Aufsehen gesorgt hat, auch mich sehr interessiert, auch bewegt hat, weil das so ein irrer Fall ist, bei dem man unter Umständen nie die ganze Wahrheit erfahren wird. Es bleibt ein Stück Spekulation dabei. Michael Jackson. Die einen verehren ihn als Künstler, die anderen halten ihn für so ein bisschen kaputten Freak. Und schon zu Lebzeiten gab es ja immer wieder mal Gerüchte und dann auch Prozesse, Strafverfahren, Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs. Ausgelöst das Ganze durch ein Interview 2003, in dem Michael Jackson freimütig davon berichtet hat, dass er mit Jungs im gleichen Bett schläft. Und dann kam der spektakuläre Prozess in Kalifornien 2005, den er als gebrochener Mann verlassen hat, aber freigesprochen in allen Punkten der Anklage. So, und jetzt treten in dieser Doku Leaving Neverland zwei Männer auf, 36 und 40 Jahre alt, und sagen, doch, da war was. Und schildern sehr massiv und sehr bildlich, was da war. Bizarrerweise die beiden selben Männer, die Jahre zuvor vor Gericht Michael Jackson entlastet haben. Jetzt sagen viele, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben damals gelogen oder sie lügen jetzt. Ich behaupte, es gibt noch eine dritte Möglichkeit und ich halte die für sehr plausibel. Nämlich, sie haben beide Male subjektiv die Wahrheit gesagt. Denn ich will den beiden keine finanziellen Interessen unterstellen oder dass sie bewusst lügen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wie kann es sein, dass Menschen zweimal etwas erzählen und dabei beide Male subjektiv die Wahrheit sagen? Die Erklärung, die objektiven Fakten haben sich nicht verändert, aber die Erinnerung dieser beiden Kronzeugen, die hat sich verändert. Gerichtspsychologen wissen das längst, weil es auch durch Studien untermauert ist, die Erinnerung ist etwas Dynamisches. Und deswegen sind Zeugenaussagen grundsätzlich immer heikel, weil oft sehr unzuverlässig. Erinnerung verändert sich. Das kennen wir alle, wenn Ehepaare, Geschwister, alte Freunde in Streit geraten über eine Geschichte, die beide erlebt haben, aber sich unterschiedlich erinnern. Nein, aber das war doch dein Sohn, dann hat er doch gesagt, nein, du erinnerst dich falsch, aber ich war doch dabei, ja, ich war auch dabei, nein, das war anders, das kennen wir. Im privaten Bereich kein Problem, problematisch wird's, wenn aufgrund einer Erinnerung eines Menschen jemand verurteilt wird. Vor allem aus den USA kennen wir spektakuläre Fälle, wo Menschen lebenslänglich hinter Gitter gehen, weil Zeugen sich im Gericht ihrer Sache ganz sicher sind, er war es, ich erkenne ihn wieder, es ist diese Person dort. Und dann stellt sich viele Jahre später aufgrund von DNA-Analysen heraus oder weil jemand anderer gesteht, das war doch nicht der Täter. Aufsehenerregend auch der Fall dieses obersten Richters Kavanaugh, den Donald Trump ernannt hat, und eine Bekannte aus Schulzeiten sagt, der hat mich auf einer Party vergewaltigt. Er streitet ab, sie erinnert sich an Details. Und jetzt würde man normalerweise ja sagen, der Täter hat natürlich ein Interesse, das zu leugnen, aber warum sollte man dem Opfer, der Frau, denn nicht glauben? Zweifel an ihr wurden eben auch gestreut auf der Basis dessen, dass bekannt ist, dass sich manchmal Menschen an erlittene Gewalt erinnern, die so nie stattgefunden hat. Ja, noch verrückter, Menschen können sich daran erinnern, Taten begangen zu haben, die sie tatsächlich nie begangen haben. Gab dazu eine aufsehenerregende Studie in den USA. Da haben zwei Freundinnen einer erwachsenen Frau auf heimliche Anweisung der Studienleiter ihrer Freundin klargemacht, du hast doch damals zu College-Zeiten dieses eine Mädchen so furchtbar gemobbt. Das hat diese Frau nie getan, hat aber begonnen, sich daran tatsächlich zu erinnern, sich schuldig zu fühlen und sich dafür zu entschuldigen. Wie war das möglich? Weil es das gemobbte Mädchen damals tatsächlich gab. Die Frau war selbst nie beteiligt, aber sie hatte natürlich Erinnerungen an das Mädchen und an den Mobbingvorfall. Jetzt war es für sie relativ leicht, wenn zwei Zeitzeuginnen ihr überzeugend sagen, doch, du warst dabei, entsprechende Erinnerungen umzubauen in ihrem Gehirn. Das heißt, plötzlich hatte sie nicht nur Erinnerungen an diesen Vorfall und an das Mädchen, sondern konkrete, bildhafte Erinnerungen daran, wie sie als Täterin damals agiert hat, obwohl sie das faktisch nie gemacht hat. Das heißt, gefälschte Erinnerungen, die sich subjektiv wie reine Wahrheit anfühlen. Wie kann das sein? Unser Gehirn kann nicht zwischen Fiktion und Realität gut entscheiden. Zumindest nicht bei Erinnerungen, inneren Bildern. Ob wir Gewalt real erleben oder nur in einem Film sehen, es werden die gleichen Stresshormone ausgeschüttet. Ob wir einen Schmerz akut erleben oder uns lebhaft daran erinnern, es werden die gleichen Hormone ausgeschüttet, es ist der gleiche biochemische Vorgang im Gehirn. Zwischen jetzt und damals, zwischen real oder nur lebhaft vorgestellt, kann das Gehirn nicht klar unterscheiden. Und wenn ich was im Kino gesehen habe oder mir sehr lebhaft vorstelle oder es plötzlich für möglich halte, dann erzeuge ich innerlich Bilder dazu und irgendwann kann es sein, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin, warte mal, habe ich das wirklich erlebt oder war das ein Film oder habe ich es mir nur eingebildet? Was hat all dies nun mit dem Fall Michael Jackson zu tun? Wir haben hier zwei Belastungszeugen, heute erwachsene Männer, damals 12, 13 Jahre alt, die haben öfter bei Michael Jackson auf der Neverland Ranch übernachtet. Aussage während der Prozesse gegen Michael Jackson: Ja, wir haben Pyjama-Party gemacht, wir haben bei ihm in seinem riesengroßen Bett übernachtet, aber es war kein unsittlicher Kontakt. Aussage heute und eben in dieser Doku Leaving Neverland, da gab es krasse sexuelle Handlungen. Hier steht also Aussage gegen Aussage und zwar die Aussage jeweils von einem und demselben Menschen, der vor 20 Jahren gesagt hat, das war harmlos und der heute sagt, das war es nicht. Wie kann das sein? Die Tatsache, dass sie sich jetzt an etwas erinnern, an das sie sich vor 20 Jahren nicht erinnert haben, könnte ein Indiz sein, dass diese Erinnerungen nicht fabriziert, aber nachträglich so entstanden sind im Gehirn. Denn wieder, diese Erinnerungen bestehen ja zum großen Teil aus faktischen Begebenheiten. Die Jungen waren auf der Neverland Ranch, sie waren bei Michael Jackson, sie haben bei ihm übernachtet, sie waren im Schlafzimmer, sie lagen mit ihm im Bett, es wurde rumgetollt, man hat sich sehr wahrscheinlich berührt. All diese Bestandteile der Erinnerung sind unzweifelhaft wahr. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen. Diese Männer haben sicher viel über sexuellen Missbrauch gehört, gelesen, gesehen. Sie haben jetzt andere Bilder im Kopf und jetzt ist es ein leichtes für das Gehirn, einige dieser Bilder zu verknüpfen mit den Bildern, die ich schon habe, aus echten Erinnerungen. Erfahrene Ermittler bei Kindesmissbrauch zum Beispiel wissen, dass man die Kinder zu dem Vorfall nach Möglichkeit nur einmal befragen sollte. Denn beim zweiten, dritten, vierten Befragen kann es sein, dass die Kinder anfangen zu erfinden, zu dramatisieren, zu übertreiben, weil sie spüren, dass die Erwachsenen da was Bestimmtes hören wollen und dann kommen sie dem nach. Und deswegen verbieten sich in solchen Ermittlungen natürlich auch Suggestivfragen oder Tatschilderungen aller, könnte nicht das und das dann passiert sein, weil dann das Gehirn beim Befragten sofort entsprechende Bilder erzeugt und die dann schon zumindest für nicht mehr ganz so unplausibel hält. Und in diese Falle können auch die Ermittler selbst tappen, dass sie ihren hypothetischen Tathergang plötzlich für sehr glaubhaft halten, weil sie ihn sich gut vorstellen können. Das ist also der eine Aspekt, der mich ein bisschen zweifeln lässt an dieser Doku Leaving Neverland. Die Aussage, dass hier zwei erwachsene Männer überzeugt und mit, ich glaube das denen, echtem Leid sagen, das war so, wir sind missbraucht worden, heißt noch nicht hundertprozentig, es war tatsächlich so. Es ist immer noch möglich, dass diese Erinnerung nachträglich in ihnen sich so verändert hat. Das zweite ist, wie ging Michael Jackson zu Lebzeiten damit um? Es gibt ein sehr aufschlussreiches Video, ein Videomitschnitt einer Befragung der Staatsanwaltschaft. Und da ist die Kamera auf Michael Jackson gerichtet und sie werfen ihm vor, also all diese Dinge. Und du siehst in seinem Gesicht aufrichtiges ungläubiges Entsetzen. Jetzt verstehe ich was von Körpersprache und ich verstehe auch was von Schauspielerei. Ich war Schauspieler. Michael Jackson war ein begnadeter Tänzer, Sänger, Performer auf der Bühne, aber kein guter Schauspieler. Man erinnere sich an das Thriller-Video. Das wird erst dann überzeugend, als er anfängt zu singen und zu tanzen. Die Szene davor im Kino, nicht gerade Oscar-verdächtig. Er war nicht so gut drin, sich zu verstellen. Dieser aufrichtig überraschte, entsetzte Gesichtsausdruck von Michael Jackson in diesem Polizeivideo, den glaube ich ihm. Wäre das gespielte Empörung, dann wäre das auf dem Niveau von Robert De Niro und Meryl Streep. Ich glaube nicht, dass Michael Jackson ein so guter Schauspieler war, dass er diese Unschuld spielen konnte. Das heißt, er hatte, egal was vorgefallen war, nach meinem Dafürhalten kein Unrechtsbewusstsein, keine Ahnung davon, dass da irgendetwas nicht okay war. Vielleicht wurde wirklich nur harmlos übernachtet, vielleicht sich auch sexuell berührt. In beiden Fällen halte ich für möglich, dass Michael Jackson das auch als geistig-seelisch 13-Jähriger erlebt hat. Denn ich glaube, dass der vor allem sexuell nie wirklich erwachsen geworden ist. Trotz seines unfassbaren Ruhms ist nie ein Groupie, männlich oder weiblich, je an die Öffentlichkeit getreten mit der Story: Ich hatte mit Michael Jackson einvernehmlichen Erwachsenensex. Also Möglichkeit 1, das war damals wirklich harmlose Pyjama-Party und Kissenschlacht, die in der Erinnerung dieser Männer 20 Jahre später, jetzt im Rahmen einer aufgeheizten MeToo-Debatte, sich plötzlich verdichtet hat zu Missbrauch, den sie subjektiv so erinnern, der faktisch so aber nicht stattgefunden hat. Möglichkeit 2, Michael Jackson ist zudringlich geworden auf eine sexuelle und missbräuchliche Art. Dann würde ich Michael Jackson zumindest unterstellen, dass ihm das Unrichtige an dieser Tat nie voll bewusst geworden ist. Dann war er dem Gesetz nach zwar ein Sexualstraftäter, aber zumindest nach deutschem Strafrecht mit womöglich verminderter Schuldfähigkeit, weil geistig, sexuell vor allem unreif und selbst natürlich als Kind ein Opfer von Missbrauch. Fazit: Die Doku Leaving Neverland präsentiert viele überzeugende Aussagen von Menschen, die sagen, Michael Jackson hat sexuellen Missbrauch begangen. Aber das war auch die Arbeitsthese der Doku. Der Autor räumt ja freimütig ein, dass er nicht Ausgeglichenheit angestrebt hat. Er präsentiert also ganz bewusst keine Entlastungszeugen. Ich finde es deswegen richtig, dass Sat.1 die Akte jetzt eine Doku präsentiert mit ganz anderen Stimmen, nämlich entlastenden von Menschen, die ebenfalls sehr nah dran waren und sich an die Geschehnisse und an Michael Jackson ganz anders erinnern. Wie gesagt, die letzte objektive Wahrheit werden wir nie erfahren können. Für mich gilt in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, vor allem wenn er selbst nicht mehr am Leben ist, um sich verteidigen zu können. Außerdem bin ich ein Fan davon, Künstler und Werk voneinander getrennt zu betrachten. Kevin Spacey hat sich definitiv missbräuchlich verhalten in jungen Jahren und auch später. Trotzdem schaue ich mir seine Filme gerne an, weil er trotzdem ein guter Schauspieler ist. Und so geht es mir auch mit Michael Jackson, trotz all der unschönen Geschichten. Ich mag einige seiner Songs und finde auch, Radiosender sollen die spielen dürfen. Für mich ist er durch diese Doku Leaving Neverland nicht 100% überführt worden. Vielleicht war er als Mensch fehlbar, vielleicht sogar sehr fehlbar. Aber eins ist unstrittig: sein künstlerisches Vermächtnis, seine Songs, sein Tanz bleiben wertvoll.
Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.